Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol zu unserer Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Mein Name ist Gregor Daunis. Normalerweise sind Sie es ja gewohnt, dass wir uns in Credo mit Inhalten und Themen unseres christlichen Glaubens näher befassen. Heute wollen wir uns einmal einer ganz besonderen Person widmen, einer Person, die so gut wie jeder kennt, ob nun Christ oder nicht, und dem die letzten 2000 Jahre die unterschiedlichsten Etiketten angeheftet haben. Etiketten wie skrupelloser Machthaber oder Spielball des Volkes, Pontius Pilatus. Was davon trifft nun zu, was eher nicht? Ja, was wissen wir eigentlich überhaupt von diesem Mann? Dazu bekommen wir heute fachkundige Auskunft vom Neutestamentler Professor Dr. Lothar Wehr von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Grüß Gott, Professor Wehr.
Grüß Gott, Herr Daunis.
Ich darf Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie haben von 1976 bis 81 katholische Theologie studiert, 81 dieses Studium abgeschlossen. Sie haben 1985 dann zum Doktor der Theologie promoviert in München, sind im Jahre 1987 zum Priester geweiht worden und waren ab 1989 dann wissenschaftlicher Assistent bei Joachim Gnilka, haben sich 1995 habilitiert und sind nach unterschiedlichen Lehrtätigkeiten als Privatdozent und Professor für Neues Testament dann im Jahre 2002 Inhaber des Lehrstuhls für Neues Testament an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Otto-Friedrich-Universität in Bamberg geworden und sind seit 2006 Lehrstuhlinhaber für neutestamentliche Wissenschaft an der Theologischen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Professor Wehr, Sie werden uns heute etwas über Pontius Pilatus berichten und dies gerade auch im Spiegel der außerbiblischen Quellen. Welche wesentlichen Quellen haben wir denn da eigentlich?
Ja, zu Pontius Pilatus haben wir natürlich in erster Linie die Evangelien mit ihren Passionserzählungen. Da spielt er ja die Rolle, für die er vor allem bekannt ist. Aber es gibt, wie Sie ganz richtig sagen, auch eine ganze Reihe außerbiblischer Quellen von jüdischen und auch heidnischen Autoren. Einmal ist da zu nennen der jüdische Historiker Flavius Josephus, der im ersten Jahrhundert nach Christus lebte, geboren ein Jahr, nachdem Pontius Pilatus seine Aufgabe in Judäa verlassen hat. Er wurde dann nach Rom abberufen. Er hat also einen geringen zeitlichen Abstand gehabt zu den Ereignissen. Und er berichtet sehr viel über Pontius Pilatus, über Konflikte zwischen ihm und den Juden in Jerusalem und Judäa. Es gibt dann auch einen jüdischen Philosophen, Philo von Alexandrien, der auch in dieser Zeit lebte, am Anfang des ersten Jahrhunderts nach Christus. Und er hat viele Schriften hinterlassen. In einer Schrift, Gesandtschaft an Gaius, berichtet er auch über einen Konflikt zwischen Pontius Pilatus und den Juden. Daneben gibt es den heidnisch-römischen Schriftsteller Tacitus, der Pontius Pilatus wenigstens einmal erwähnt. Es gibt eine Inschrift in Stein gehauen aus Caesarea am Meer, also auch in Palästina gelegen, die Pontius Pilatus erwähnt. Da ist sein Name und auch sein Titel zu erkennen. Pontius Pilatus hat auch Münzen geprägt, die sind jetzt für unsere Frage nicht so wichtig, aber das sind auch Zeugnisse, die sich von ihm bis heute erhalten haben. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, unter den zahlreichen römischen Prokuratoren, also den Statthaltern in Judäa, hat keiner eine solche Berühmtheit erlangt wie Pontius Pilatus. Kaum jemand in unserem Land weiß nicht, dass er Jesus von Nazareth zum Tode verurteilte. Er ist sogar erstaunlicherweise ins Glaubensbekenntnis hineingekommen. Im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir: geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Dadurch ist Pontius Pilatus fest mit dem zentralen und verbindlichen christlichen Glaubensinhalt verknüpft. Wir werden noch zu Fragen haben, und die Frage will ich ganz am Ende beantworten, warum er wohl im Glaubensbekenntnis namentlich genannt wird. Was wissen wir nun heute noch über Pontius Pilatus? Was war er für ein Mensch? Bevor wir uns die Quellen im Einzelnen ansehen, will ich kurz etwas zur politischen Situation in Palästina zur Zeit Jesu sagen. Zur Zeit Jesu war das Römische Reich in insgesamt 34 Provinzen eingeteilt, die jeweils von einem römischen Statthalter verwaltet wurden. Der Statthalter war vor Ort jeweils der Vertreter des Kaisers. Einer dieser Statthalter war Pontius Pilatus. Die Römer hatten im Jahr 6 nach Christus die römische Provinz Judäa errichtet, um dieses unruhige Gebiet straffer führen zu können. Die Provinz Judäa, nicht diese römische Provinz, umfasste den südlichen Teil Palästinas. Das entspricht zugleich dem südlichen Teil des ehemaligen Herrschaftsgebietes von Herodes dem Großen. Also das ist das Gebiet um Jerusalem herum, nicht also Judäa, dann etwas nördlich Samaria und südlich von Judäa Idumäa. Das ist das Gebiet dieser römischen Provinz, die Pontius Pilatus verwaltet hat. Pilatus war insgesamt der 5. römische Statthalter. Er regierte 10 Jahre von 26 bis 36 nach Christus. Er kam also 10 Jahre nach Gründung dieser Provinz nach Judäa. Nach Pontius Pilatus gab es noch viele weitere Statthalter. Etwas bekannter unter ihnen wurden noch Felix und sein Nachfolger Festus. Sie sind mit dem Prozess des Paulus befasst. Das wird dann in der Apostelgeschichte, nicht gegen Ende der Apostelgeschichte, erzählt. Da werden auch diese beiden Prokuratoren, wie sie dann heißen, genannt. Dann zunächst also etwas zu den außerbiblischen Zeugnissen über Pontius Pilatus. Ich hatte sie eben schon aufgezählt, nun will ich etwas ausführlicher darauf eingehen. Zunächst will ich eingehen auf die Inschrift aus Caesarea Maritima. Diese Inschrift wurde 1961 gefunden. Sie ist sehr fragmentarisch erhalten, aber doch der wichtigste Beleg, vor allem archäologischer Beleg, für die historische Existenz des Pilatus. Es ist eine Inschrift, die in Stein gehauen ist und deshalb hat sie sich auch bis heute erhalten. Caesarea, wo diese Inschrift gefunden wurde, liegt am Meer, deshalb der Beiname Maritima, nicht die am Meer gelegene. Es liegt nördlich des heutigen Tel Aviv, südlich von Haifa, also zwischen Tel Aviv und Haifa am Meer. Die antike Stadt ist von Herodes dem Großen gebaut worden, zu Ehren des römischen Kaisers Augustus. Augustus hatte auch den Beinamen Caesar, Kaiser, dann Kaiser im Griechischen, nicht? Das kennen wir dann als Kaiser. Und so bedeutet auch Caesarea die Kaiserliche. Der Zusatz Maritima bedeutet dann die am Meer gelegene, nicht? Also die kaiserliche Stadt, die am Meer liegt. Damit lässt es sich unterscheiden von anderen Städten des gleichen Namens. Es gibt ja auch beispielsweise Caesarea Philippi, wo Petrus sein Bekenntnis gesprochen hat. Also es gibt viele Städte, die diesen Namen Caesarea tragen in der Antike. Caesarea Maritima, also Caesarea am Meer, war eine typisch hellenistisch-heidnische Stadt, keine jüdische Stadt. Es gab nur ein ganz kleines Judenviertel ganz im Norden. Herodes der Große war kein überzeugter Jude. Er war Idumäer von seiner Herkunft her. Die Idumäer sind nur sehr oberflächlich judaisiert worden. Und er lebte denn auch wie ein heidnischer, hellenistischer Herrscher. Wurde deshalb auch von den Juden nicht akzeptiert, aber doch geduldet, weil er immerhin den Tempel in Jerusalem ausgebaut hat. Herodes nahm selbst am Kaiserkult teil. Er förderte auch diesen römischen Staatskult. Allerdings natürlich nicht direkt in Jerusalem, um die Juden nicht gegen sich aufzubringen, sondern außerhalb dort, wo weniger Juden wohnten. Für einen frommen Juden war es undenkbar, am heidnischen Kult teilzunehmen. Das wäre Götzendienst gewesen, Abfall von Gott. In Caesarea hat man aus hellenistischer Zeit vieles ausgegraben. Eine große Rennbahn für 20.000 Menschen. Dort fanden Wagenrennen statt, Fechterspiele und anderes. Es gab dort einen künstlich angelegten Hafen, der wichtigste Hafen in Palästina. In der Nähe des Hafens befand sich ein Tempel des Augustus, des ersten römischen Kaisers. Dazu gab es Theater, Geschäftsstraßen, Badeanlagen, Palastanlagen. Für die Römer war Caesarea eine der wichtigsten Städte im Osten und das natürlich vor allem wegen des Hafens. Caesarea war die Residenzstadt des römischen Statthalters vom Beginn an, also vom Jahre 6 nach Christus an. Auch Pilatus hatte hier seinen Amtssitz. In Jerusalem hielt er sich nur selten auf, vor allem zu den großen Festen, wenn viele Pilger in der Stadt waren und Unruhen drohten. Dann wollte er am Ort sein, um bei aufkommenden Unruhen sofort militärisch eingreifen zu können. So war er regelmäßig zum Passiafest in Jerusalem. Und das ist ja auch dann der Kontext der Hinrichtung Jesu. Jesus wurde nicht in Caesarea verurteilt zum Tode, sondern in Jerusalem, weil der Statthalter anlässlich des Passiafestes in Jerusalem war. Es ist deswegen, weil der Sitz des Statthalters in Caesarea war, nicht überraschend, dass Paulus später, nachdem er in Jerusalem festgenommen worden war, zu dem römischen Statthalter nach Caesarea gebracht wurde. Zunächst zu Felix und dann zu dessen Nachfolger Festus. Die in Caesarea gefundene und uns interessierende Inschrift ist, wie gesagt, nur bruchstückhaft erhalten. Man kann aber folgenden Text rekonstruieren. Pontius Pilatus, also Pilatus ist deutlich zu lesen auf der Inschrift, Präfekt von Judäa, erbaute und weihte das Tiberium den seligen Göttern. Es ist also eine Inschrift, eine Weiheinschrift, die Pontius Pilatus hat anfertigen lassen, weil er ein Tiberium erbaut hat oder und geweiht hat den seligen Göttern, eben den heidnischen römischen Göttern. Mit Tiberium ist ein Gebäude gemeint, das zu Ehren des Kaisers Tiberius von Pontius Pilatus errichtet wurde. Tiberius war der Nachfolger des Augustus und war der Kaiser zur Zeit Jesu und des Pontius Pilatus. Bei dem Gebäude handelt es sich entweder um einen Tempel, in dem Kaiser Tiberius verehrt wurde oder in dem ihm Opfer dargebracht wurden, oder was neuerdings für wahrscheinlicher gehalten wird, um einen der beiden Leuchttürme an der Hafeneinfahrt von Caesarea Maritima, der dann von Pontius Pilatus erneuert worden wäre zu Ehren des Tiberius. Der Stein mit dieser Inschrift wurde später im Theater von Caesarea verbaut. Dort hat man ihn auch gefunden. Und er ist, um richtig eingefügt werden zu können, behauen worden. Und das erklärt den schlechten Zustand dieser Inschrift. Das Zitat aus den Annalen des Tacitus ist wohl der bekannteste außerbiblische Beleg für Pilatus als einer historischen Gestalt. In diesem Geschichtswerk des römischen Historikers findet sich folgendes Zitat: Christus wurde unter der Herrschaft des Tiberius, also dieses römischen Kaisers, durch den Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet. Im Kontext geht es dabei Tacitus um die Christenverfolgungen in Rom unter Nero. Tacitus hat für die Christen nur Verachtung übrig, findet die grausamen Verfolgungen aber doch mitleiderregend. Christus erwähnt er, weil die Christen, die da von Nero verfolgt werden, eben Christianer genannt werden, und er will diesen eigenartigen Namen, der seinen Lesern wahrscheinlich größtenteils unbekannt war, erklären und führt ihn, ganz zu Recht natürlich, auf Christus zurück. Von dessen Lebensdaten Tacitus allerdings nur die Hinrichtung unter Pontius Pilatus erwähnt. Sonst sagt er über Jesus Christus nicht mehr, über sein Wirken, seine Verkündigung. Er spricht nur von dieser Hinrichtung unter Pontius Pilatus. Tacitus schrieb Ende des 1., Anfang des 2. Jahrhunderts, er lebte von 55 nach Christus bis nach 116 nach Christus. Das genaue Datum seines Todes ist nicht bekannt. Flavius Josephus ist ein jüdischer Historiker, der dann in die Dienste der Römer getreten ist. Er bietet das umfangreichste Material über Pontius Pilatus. Er ist geboren, wie ich schon gesagt habe, 37 nach Christus, also ein Jahr nach der Absetzung des Pilatus, und er ist ca. 100 nach Christus gestorben. Pontius Pilatus erwähnt er in zwei seiner Schriften, in seinem jüdischen Krieg, also seiner Darstellung des Krieges zwischen Juden und Römern in den Jahren 66 bis 70 nach Christus, also in der Zeit nach Pontius Pilatus, und in seinem zweiten großen Werk, den jüdischen Altertümern, ein Geschichtsüberblick, der mit der Schöpfung der Welt beginnt und dann bis an den jüdischen Krieg heranreicht. In seinem jüdischen Krieg verfolgt Josephus die Absicht, die Frage nach der Schuld am jüdischen Aufstand gegen die Römer zu beantworten. Er sieht die Hauptschuld bei den jüdischen Zeloten, die aus seriösem Eifer eine Art Partisanenkrieg gegen die Römer entfachen. Josephus betont, dass es nur eine Minderheit unter den eigentlich friedfertigen Juden sei, aber sie können deswegen so viele Juden auf ihre Seite ziehen, weil einige römische Statthalter unsensibel und ungerecht gegenüber den Juden agieren. Zu diesen Provokateuren auf römischer Seite, die also eine Teilschuld an diesem gewaltigen jüdischen Aufstand tragen, rechnet er auch Pontius Pilatus. Und er belegt dieses ungeschickte Verhalten des Pilatus mit mehreren Beispielen. Wahrscheinlich gleich zu Beginn seiner Amtszeit in Judäa nimmt Pilatus nach Flavius Josephus eine Demonstration seiner Macht in Judäa vor, die die heftigsten Proteste der Juden hervorrufen musste. Er lässt bei Nacht Standarten in die Stadt Jerusalem tragen, die Bilder des Kaisers haben, an denen die befestigt sind. Dies war für Juden aus zwei Gründen völlig inakzeptabel. Erstens war dies ein Verstoß gegen das jüdische Bilderverbot. Juden war es von ihrem Gesetz her verboten, Menschen, auch Tiere, bildlich darzustellen. Und zweitens waren Kaiserbilder ein Symbol für den heidnisch-römischen Staatskult, in dessen Rahmen auch Kaiser als Götter verehrt wurden. Zunächst verstorbene Kaiser, später dann auch lebende. Die Juden nahmen an solchem Staatskult natürlich nicht teil, weil sie den einen wahren, unsichtbaren Gott verehrten. Pilatus lässt die Bilder heimlich bei Nacht ausgerechnet in die heilige Stadt Jerusalem bringen. Weil er dies heimlich tut, ist ihm also offenbar klar, welche Proteste dies auslösen kann. Er hat die Absicht, die Juden einfach vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Reaktion der Juden am nächsten Tag blieb nicht aus. Eine große Gruppe von Jerusalemer Juden, der sich aber auch Landbevölkerung anschloss, reiste nach Caesarea zum Palast des Pilatus, um dort zu protestieren. Pilatus ließ die Juden in die Rennbahn rufen und erweckte dadurch den Eindruck, dass er ihnen dort antworten wolle. In Wirklichkeit hatte er aber etwas anderes vor. Er hatte heimlich Militär in die Rennbahn bringen lassen, das sich zunächst versteckte. Als die Juden alle dort versammelt waren, befahl er den Soldaten, die Juden zu umzingeln und mit gezückten Schwertern zu bedrohen. Pilatus sagte dann zu den Juden, wenn ihr eure Demonstration nicht beendet, lasse ich euch umbringen. Diese Drohung zeigte aber keine Wirkung. Flavius Josephus berichtet in seinen Altertümern, ich zitiere wörtlich, doch die Juden warfen sich nieder, boten ihren Nacken dar und schrien, dass sie eher mit Freuden den Tod erwarten, als die weisen Bestimmungen des Gesetzes übertreten. Pilatus war von der Intensität ihrer Gesetzesverehrung ergriffen. Er ließ die Bilder aus Jerusalem entfernen und nach Caesarea zurückbringen. Josephus ergänzt dann noch, Pilatus sei der erste der römischen Präfekten gewesen, der dies gewagt habe. Alle anderen hätten das Bilderverbot der Juden respektiert. wie man sieht, aus politischer Klugheit. Auch den nächsten Vorfall berichtet Josephus in seinen beiden Geschichtswerken, also seinem jüdischen Krieg und seinen Altertümern. Da geht es um die Wasserversorgung Jerusalems. Sie war in der Stadt immer schon ein großes Problem. Die Stadt lag hoch in den Bergen. Man hatte durch Tunnel verschiedene tiefer gelegene Quellen angezapft. Auch sammelte man Regenwasser in Zisternen. Aber über die Jahrhunderte war die Stadt immer größer geworden, sodass das Wasser knapp war. Wahrscheinlich unter Herodes dem Großen wurden zwei Aquädukte gebaut, die Wasser aus der gebirgigen Gegend südlich von Bethlehem heranführten. Josephus berichtet nun in seinen beiden Hauptwerken, dass Pilatus eine Wasserleitung bauen ließ und das Geld dafür dem Tempelschatz entnahm, was zu gewaltigen Protesten der Bevölkerung führte. Der Tempelschatz bestand aus verpflichtenden und freiwilligen Gaben der Juden in und außerhalb Jerusalems und war für den Erhalt des Tempels und für Bedürfnisse des Kultus bestimmt. Da bisher ein solcher Aquädukt aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, der also unter Pontius Pilatus hätte gebaut worden sein können, nicht nachgewiesen werden konnte durch Ausgrabungen, wohl aber Reparaturen an einer der älteren Wasserleitungen, nimmt man an, dass es sich um diese Reparaturen handelt, die Pilatus vornehmen lassen wollte. Das Problem war nun, dass die Absicht des Pilatus es nicht war, die Wasserversorgung des Tempels zu verbessern. Dafür hätte er das Geld nehmen können. Er hat aber wahrscheinlich nicht bloß Reparaturen vorgenommen, sondern einen Umbau der Wasserleitung, um für seine Badeanlagen neben seinem Palast in Jerusalem Wasser abzuzweigen. Pilatus hatte einen Palast in Jerusalem, den alten Herodespalast, den er bewohnte, wenn er sich dort aufhielt. Ausgrabungen bestätigen, dass im ersten Jahrhundert dort solche Umleitungen des Wassers zu diesen Badeanlagen eingerichtet worden ist. So hat Pilatus also den Tempelschatz missbraucht, was zu heftigen Protesten gegen Pilatus dieses Mal in Jerusalem selbst führte. Im Unterschied zu dem anfänglichen Protest in Caesarea griff Pilatus jetzt aber brutal durch. Er verhielt sich also anders als bei dem ersten Protest, bei der ersten Machtdemonstration. Josephus schildert die Vorgänge so: Mit einer solchen Haltung der Juden hatte Pilatus schon vorher gerechnet. Und er hatte deshalb Soldaten unter Waffen, jedoch in Zivil, unter die Leute gemischt und ihnen befohlen, das Schwert nicht zu nützen, aber auf die Lärmenden mit Prügeln einzuschlagen. Und jetzt gab er das verabredete Zeichen von seinem Platz aus. Da wurden die Juden nun geschlagen und viele fielen den Schlägen zum Opfer. Andere wurden in der Panik von ihren eigenen Leuten niedergetrampelt. Das Schicksal der Opfer aber versetzte das Volk in Schrecken und ließ es verstummen. Wahrscheinlich hat der hohe Priester Kaiaphas Pilatus das Geld ausgehändigt aus dem Tempelschatz, denn eine gewaltsame Eroberung des Tempelschatzes hätte Pilatus kaum gewagt und Josephus hätte sicher davon berichtet. Der hohe Priester kann die Übergabe des Vermögens vielleicht damit gerechtfertigt haben, dass die Wasserleitung ja auch den Tempel versorgt. Kaiaphas und Pilatus haben sich ganz offenbar sehr gut verstanden. Pilatus setzt Kaiaphas über seine gesamte Amtszeit nicht ab. Es ist ungewöhnlich für die römischen Statthalter, die hatten das Recht, die hohen Priester auszutauschen und haben davon oft Gebrauch gemacht. Pilatus lässt Kaiaphas die ganze Zeit über, die ganzen 10 Jahre im Amt. Und am Ende, als Pilatus dann gehen muss, ernennt sein Nachfolger sofort einen neuen hohen Priester. Auch im Prozess Jesu spielt die enge Zusammenarbeit des hohen Priesters Kaiaphas mit Pilatus eine wichtige Rolle. Josephus hat die Absicht, Pilatus wegen seiner Härte zu kritisieren, aber zugleich auch die Juden, die dieses Mal aktiver und mit Beleidigungen gegen Pilatus protestieren und nicht gewaltfrei wie in Caesarea. Und so, das will Josephus wohl andeuten, provozieren die Juden auch selbst das grausame Vorgehen des Pilatus. Im Zusammenhang mit den Berichten aus der Amtszeit des Pilatus erwähnt Josephus auch Jesus und sein Wirken bis hin zu seinem Kreuzestod und seiner Auferstehung. Das ist ein ganz wichtiges Zeugnis über Jesus Christus außerhalb der Bibel. Ich will das mal zunächst so vorlesen, wie es in den Handschriften, die wir von Josephus haben, erhalten ist. Um diese Zeit lebte Jesus, ein Mensch voll Weisheit, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er tat nämlich ganz unglaubliche Dinge und war der Lehrer derjenigen Menschen, welche gern die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und viele aus dem Heidentum an sich. Er war der Messias. Auf Anklage der Vornehmen bei uns verurteilte ihn Pilatus zwar zum Kreuzestode, gleichwohl wurden die, welche ihn früher geliebt hatten, auch jetzt ihm nicht untreu. Er erschien ihnen nämlich am dritten Tage wieder lebend, wie Gott gesandte Propheten neben tausend anderen wunderbaren Dingen von ihm verkündet hatten. Noch bis jetzt hat das Volk der Christen, die sich nach ihm nennen, nicht aufgehört. Absicht dieser Erwähnung Jesu und seiner Verurteilung durch Pilatus ist ganz offensichtlich, ein weiteres Beispiel für das ungerechte Verhalten des Pilatus zu bieten. Josephus war kein Christ, er war Jude, aber er steht Jesus offenbar positiv oder sagen wir zumindest neutral gegenüber. Dieses Jesus-Zeugnis des Josephus, es gibt dann später in seinen Altertümern noch ein zweites, allerdings sehr kurzes, bereitet viele Probleme. Der Text ist an dieser Stelle in den erhaltenen Handschriften unterschiedlich überliefert. Der Text enthält auch einige für Josephus untypische Stilmerkmale und einige Inhalte, die zu einem Christen passen würden, aber nicht zu einem Juden, der nicht an Jesus glaubt. So kann man hier vermuten, oder es ist eigentlich sicher, dass an dieser Stelle christliche Abschreiber den Text, den Josephus ursprünglich geschrieben hatte, etwas ergänzt haben. Man muss dabei wissen, dass die ursprüngliche Textausgabe, die ursprüngliche Handschrift des Josephus nicht mehr erhalten geblieben ist. Das ist genauso wie beim Neuen Testament, da haben wir auch keinen ursprünglichen Text mehr, sondern wir haben nur die Abschriften. Und man hat eigentlich sehr genau, sehr präzise abgeschrieben, aber christliche Abschreiber haben hier an dieser Stelle bei Josephus offenbar den Text ergänzt um ihr eigenes Glaubensbekenntnis. Wenn es da heißt, er war der Messias, dann hat das sicherlich ein christlicher Abschreiber hinzugefügt. Josephus, der nie Christ geworden ist, hat Jesus sicherlich nicht für den Messias gehalten. Oder die Bemerkung, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf, die auf die Gottheit Jesu anspielt, wird kaum von Josephus stammen. Auch wahrscheinlich die Erwähnung der Auferstehung nicht und anderes. Man ist sich aber heute weithin sicher, dass Josephus an dieser Stelle Jesus sehr wohl erwähnt hat. Und auch seine Kreuzigung unter Pontius Pilatus. Nur ist es schwierig, aufgrund der Ergänzungen den ursprünglichen Text genau zu rekonstruieren. Aber die Bemerkung über Jesus, die Josephus vorgenommen hat, war sicherlich keine abschätzige Bemerkung, sondern eine durchaus neutrale oder sogar positive. Negativ wird hier Pilatus dargestellt, der einen Menschen, der voll Weisheit ist, wie es da im Text heißt, gekreuzigt hat. Von einer Schuld Jesu, einem Schuldvorwurf ist ja hier im Text gar nicht die Rede, sodass die Kreuzigung Jesu hier auch als eine ungerechte Tat des Pilatus erscheint. Was des Weiteren an diesem Zeugnis von Flavius Josephus interessant ist, dass es da heißt, Jesus wurde von den Vornehmen bei uns, also den vornehmen Juden, das heißt der Führungsschicht, vor Pilatus angeklagt. Das gibt wahrscheinlich sehr genau die historischen Verhältnisse wieder. Es ist der hohe Priester gewesen, zusammen mit den Sadduzäern, seinen Vertrauten, der die Anklage gegen Jesus vorbereitet hat und dann vor Pilatus getragen hat. Also die Initiative zur Anklage Jesu ging sehr wahrscheinlich von den führenden Schichten da im Judentum aus. Nicht von allen Juden, auch nicht von allen Gruppen des Judentums, aber von dem hohen Priester und seinen Gefolgsleuten. Ja, das Letzte, was wir von der Amtszeit des Pilatus bei Flavius Josephus und überhaupt in den erhaltenen Quellen hören, sind die Umstände seiner Abberufung. Nach Josephus ist die Amtsenthebung des Pilatus eben aus dem Amt des Präfekten unmittelbare Folge einer weiteren Grausamkeit dieses römischen Statthalters, dieses Mal nicht an den Juden, sondern an den Samaritern. Flavius Josephus berichtet, dass ein falscher Prophet viele Samariter auf deren heiligen Berg, den Gerizim, gelockt habe. Die Samariter sind ja auch Juden, nicht, die das Gesetz des Mose haben, in einer eigenen Gestalt, die auch nur an einen Gott glauben, aber die vom übrigen Judentum als feindlich angesehen wurden, weil sie nicht in Jerusalem Gott anbeteten, sondern weil sie ein eigenes Heiligtum in Samarien hatten, eben auf dem Gerizim. Dort verehrten sie den einen Gott. Und dieser falsche Prophet hat sie nun auf diesen Berg gelockt, indem er behauptete, er würde ihnen dort heilige Gefäße zeigen, die Mose dort vergraben habe. Dann heißt es weiter bei Josephus, die Samariter seien mit Waffen auf den heiligen Berg gezogen. Pilatus habe davon erfahren und sich den Wallfahrern mit Militär, Reiterei und Fußvolk in den Weg gestellt. Das Militär habe sofort gewaltsam zugeschlagen, einige getötet, den Rest in die Flucht geschlagen oder gefangen genommen. Von den Gefangenen habe Pilatus die vornehmsten und einflussreichsten hinrichten lassen. Daraufhin hätte der Hohe Rat der Samariter sich an Vitellius, den Statthalter von Syrien, der Pilatus übergeordnet war, gewandt, um Anklage gegen Pilatus zu erheben. Sie brachten vor, dass sie zu der Wallfahrt die Waffen nicht mitgenommen hätten, um die Römer anzugreifen, sondern um sich vor den Ungerechtigkeiten des Pilatus zu schützen. Daraufhin habe Vitellius veranlasst, dass sich Pilatus in Rom für sein Halten gegen die Samariter verantworte. Als Pilatus in Rom angekommen sei, bemerkt Josephus dann noch, sei Tiberius bereits gestorben. Von da an verschwindet Pilatus von der Bühne der Geschichte. Er kehrt nicht wieder nach Judäa zurück. Wie das Verfahren in Rom ausgegangen ist, bleibt im Dunkeln. Ist er verurteilt worden? Ist er verbannt worden? Hat er ein anderes Amt bekommen? Wir wissen es nicht. Was die Auseinandersetzung mit den Samaritern angeht, so bleibt einiges unklar in der Darstellung des Josephus. Warum bewaffnen sich die Samariter nur zur Selbstverteidigung? Das klingt nicht sehr glaubwürdig, denn bei einer Wallfahrt, bei ihrer Religionsausübung, also hatten sie nichts zu befürchten. Die Römer haben die Religionsausübung zugelassen. Eventuell verbanden sich mit der angeblichen Auffindung der Gefäße des Mose endzeitliche Erwartungen. Auch die Samariter erwarteten, wie die Juden, für die Endzeit einen Propheten wie Mose. Vielleicht hatte man die Hoffnung, dass diese Endzeit jetzt anbricht und so, dass man dann vielleicht doch zu einem Kampf gegen die Römer entschlossen war, nicht jetzt so im endzeitlichen Kampf, wo Gott sich dann durchsetzt. Vielleicht wollte man auch zunächst nur gegen den Militärposten, der auf dem Gerizim stationiert war, vorgehen. Das ist dem Text nicht genau zu entnehmen. Einige Ausleger vermuten, dass der jüdische Hohepriester Kaiaphas seine Hände im Spiel hatte und Pilatus gegen die Samariter aufgestachelt hat. Jedenfalls begab sich Vitellius dann nach Jerusalem und setzte Kaiaphas ab, den Hohenpriester, und setzte einen neuen Hohenpriester ein. Er nannte auch einen neuen Statthalter, zunächst vertretungsweise und dann eben auf Dauer, da Pilatus nicht wieder zurückkehrte. Die Geschichtsdarstellung des Josephus hat die Tendenz, die Römer zu entschuldigen, die Juden zu belasten, das ist die Gesamttendenz. Aber Josephus ist auch einzelnen Römern gegenüber kritisch, zum Beispiel Pontius Pilatus gegenüber, und gibt ihnen eine Teilschuld an den Aggressionen der Juden, die sich dann später im jüdisch-römischen Krieg entladen. Josephus sieht die Wurzeln schon lange vor dem Krieg, sogar schon in der Zeit auch des Pontius Pilatus. Kommen wir nun zu einem letzten außerbiblischen Zeugnis, zu Philo von Alexandrien. Philo, wie gesagt, ein Jude, hellenistisch gebildet, philosophisch gebildet, aus Alexandrien in Ägypten. Dort gab es eine sehr große jüdische Gemeinde und Philo hatte führende Funktionen in dieser Gemeinde. Er war gesellschaftlich in Alexandrien sehr anerkannt. Philo berichtet von einem Vorfall aus der Amtszeit des Pilatus, der diesen wieder als harten und sogar grausamen Statthalter erscheinen lässt. Pilatus hatte angeordnet, so berichtet Philo, dass in seinem Palast in Jerusalem Ehrenschilde für den Kaiser aufgehängt werden. Philo sagt ausdrücklich, dass diese Schilde für die Juden in ihrer heiligen Stadt eine Provokation darstellten, obwohl sie keine bildliche Darstellung eines heidnischen Gottes oder auch des Kaisers enthielten. Auf ihnen stand die kürzestmögliche Inschrift, sagt Philo, der Name des Geehrten, also des Kaisers, und der Name des Stifters, also des Pontius Pilatus. Trotzdem empörten sich die Juden. Sie beschwerten sich bei Pilatus, der nicht zum Nachgeben bereit war. Erst ein jüdischer Protest beim Kaiser zeigt Wirkung. Tiberius befahl dem Pilatus, die Schilde aus Jerusalem zu entfernen und nach Caesarea zu bringen, was dann auch geschah. Pilatus wird bei Philo durch mehrere Nebenbemerkungen sehr negativ charakterisiert, und zwar als korrupt und grausam. Er schreibt also wörtlich in seinem Werk Gesandtschaft an Gaius, also ist der Titel, Pilatus, ein unbeugsamer, eigenwilliger und unnachgiebiger Charakter. Und dann wird es noch böser. Seine Amtsführung, die speziell durch seine Bestechlichkeit, seine Gewalttätigkeit, seine Räubereien, Misshandlungen, Beleidigungen, seine häufigen Hinrichtungen ohne Gerichtsverfahren sowie seine unaufhörliche und unerträgliche Grausamkeit gekennzeichnet ist. Pilatus, ein böser und unversöhnlicher Mensch. Die Absicht des Philo ist offenbar, einen Gegensatz aufzubauen. Pilatus ist der Feind der Juden, er wird ganz negativ charakterisiert, während Tiberius, der Kaiser, der Hauptverantwortliche im Römischen Reich, judenfreundlich ist. Nicht Pilatus demütigt die Juden, der Kaiser setzt sich für die Juden ein, er fordert den Respekt vor dem jüdischen Empfinden, religiösen Empfinden ein. Zur Gruppe, die bei Pilatus vorspricht, gehören auch Nachkommen Herodes des Großen, wie Philo ausdrücklich erwähnt. Vielleicht will er damit sagen, diese Nachkommen des Herodes wären bessere Herrscher als die römischen Statthalter, die kein Verständnis für die Juden und ihre Religion haben. Vieles im Bericht des Philo erscheint unwahrscheinlich. Die Darstellung des Philo mag auch überspitzt sein, auch die Charakterisierung des Pilatus mag übertrieben negativ sein. Manche glauben sogar, dass der ganze Vorfall, den Philo da schildert, eine Erfindung des Philo sei, einfach um Pilatus negativ darzustellen. Aber so ganz geht diese Charakterisierung sicherlich nicht an der historischen Wirklichkeit vorbei, wie die Berichte des Josephus zeigen, die wir eben gelesen haben. Pilatus war ein hart durchgreifender und sehr strenger, auch gelegentlich zur Grausamkeit neigender Statthalter. Das dürfte auf jeden Fall der historisch verlässliche Hintergrund dieses Berichtes bei Philo auch sein. Im Neuen Testament begegnet Pilatus natürlich in erster Linie in den Passionserzählungen, also jeweils am Ende der Evangelien. Es gibt aber auch außerhalb dieser Passionserzählungen einige Erwähnungen des Pilatus. Beginnen möchte ich mit Lukas 3,1. Da heißt es einleitend zum Auftreten Johannes des Täufers: Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes, Tetrarch von Galiläa, sein Bruder Philippus, Tetrarch von Iturea und Trachonitis und so weiter. Hohe Priester waren Hannas und Kaiaphas. Da erging das Wort in der Wüste an Johannes, den Sohn des Zacharias. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Synchronismus, also eine Zusammenstellung gleichzeitig sich ereignender Ereignisse, hier gleichzeitig regierender Herrscher. und religiöser Führer des Kaisers Pontius Pilatus, der hohen Priester. Dadurch gelingt es Lukas, das Wirken Johannes des Täufers und damit natürlich auch das Wirken Jesu, das sich daran anschließt, in einen größeren historischen, man kann auch genauer sagen, weltgeschichtlichen Kontext einzuordnen. Interessant ist, dass hier Pilatus nicht wegen seiner Rolle im Prozess Jesu erwähnt wird, auch nicht wegen einer bestimmten Aktion, sondern allein um das Auftreten Johannes des Täufers, der das Wirken Jesu vorbereitet, historisch exakt zu verorten. Wir werden noch sehen, dass Pilatus aus einem ähnlichen Grund auch ins Credo geraten ist. Dann gibt es noch eine weitere Erwähnung in Lukas 13,1. Hier berichtet Lukas von der Ermordung einiger Galiläer im Tempel. Sie waren dabei, Opfer darzubringen, und Pilatus hat sie während dieses Opferns töten lassen, sodass sich das Blut der Opfertiere mit dem Blut dieser Galiläer vermischte. Dieses Ereignis ist sonst nirgends belegt, auch nicht bei Flavius Josephus. Es ergänzt aber das Bild des harten, teilweise grausamen Statthalters. Die Szene kennen Sie. Zu dieser Zeit kamen einige Leute zu Jesus und berichteten ihm von den Galiläern, die Pilatus beim Opfern umbringen ließ, sodass sich ihr Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Und dann sagt Jesus: Meint ihr, dass nur diese Galiläer Sünder waren, weil das mit ihnen geschehen ist, alle anderen Galiläer aber nicht? Nein, im Gegenteil, ihr werdet alle genauso umkommen, wenn ihr euch nicht bekehrt. Also in diesem tragischen Ereignis sollen die Menschen einen Weckruf erkennen. Lukas 13,1, also diese Erwähnung des Pilatus im Zusammenhang mit einer Grausamkeit von ihm. Dann gibt es noch eine Erwähnung im 1. Timotheusbrief 6,13, da auch wieder im Zusammenhang mit dem Prozess gegen Jesus. Und ebenso in der Apostelgeschichte an mehreren Stellen. In den Passionserzählungen der vier Evangelien gibt es eine deutlich zu erkennende Tendenz. Pilatus wird so dargestellt, dass er von der Unschuld Jesu überzeugt ist, das sogar mehrmals jeweils zum Ausdruck bringt, dass er sich aber gegen die Proteste und den Druck der Juden nicht durchsetzen kann und dann am Ende gegen seine eigene Überzeugung eigentlich Jesus zum Tode verurteilt. Dieses Bild steht in Spannung zu dem, was wir eben über Pilatus gelesen haben. Er ist der sehr mächtige römische Statthalter, der eigentlich nicht davor zurückschreckt, auch Grausamkeiten gegenüber Juden zu begehen. Dass er hier so schwach und zurückhaltend dargestellt wird, ist ein etwas anderes Bild. Der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass die Evangelien, die Evangelisten die Christen gegenüber dem römischen Staat in Schutz nehmen wollen und sagen wollen: Wir verehren keinen Verbrecher. Der Römer Pontius Pilatus war von der Unschuld Jesu sogar überzeugt. Und es kommt dann noch die Auseinandersetzung der frühen christlichen Gemeinden mit dem Judentum hinzu, die besonders heftig in der Gemeinde des Matthäus und des Johannesevangelisten wohl waren. Da ging es um die Bedeutung der Person Jesu. Ist er der Messias und Gottes Sohn oder ist er es nicht? Ist die Gesetzesauslegung Jesu verbindlich oder nicht? Und in diesem Zusammenhang, in diesen scharfen Auseinandersetzungen mit den Juden der örtlichen Synagogen, hat man dann auch dazu geneigt, in der Darstellung des Prozesses Jesu wohl die Schuld stärker auf die Juden zu verlagern und Pilatus stärker zu entlasten. Man sieht dann im Verhalten der Juden im Prozess Jesu schon einen Ausdruck ihres Unglaubens. Trotzdem muss man ergänzend sagen, dass in keiner neutestamentlichen Schrift das Judentum einfach aufgegeben wird, das Ringen um das Judentum, die Hoffnung für das Judentum bleibt, auch das Bewusstsein der neutestamentlichen Autoren um die gemeinsamen Wurzeln mit dem Judentum, vor allem das Alte Testament und der Glaube an den einen Gott. Historisch wird man die Ereignisse etwas anders sehen müssen, als sie in den Evangelien dargestellt werden. Die Evangelien haben bestimmte Glaubensverkündigungsabsichten. Die Kreuzigung Jesu war auf jeden Fall eine römische Strafe, also dass Pilatus Jesus verurteilt hat. Am Ende ist richtig natürlich in den Evangelien auch wiedergegeben. Es ist das historische Faktum. Die Kreuzigung war keine jüdische Strafe, sondern eine römische. Außerdem hatten die Juden zur Zeit des römischen Statthalter gar nicht das Recht, jemandem mit dem Tod zu bestrafen. Also Jesus ist von den Römern getötet worden. Und die Beteiligung der Juden am Tod Jesu beschränkte sich doch wohl auf die Mitwirkung der führenden Kreise um den hohen Priester herum. Das ist in der Markus-Passion, im Markus-Evangelium noch relativ gut zu erkennen, da hier in der Passionserzählung zuerst die hohen Priester, und zwar direkt nach dem Tempelprotest Jesu, den Plan fassen, Jesus umzubringen. Markus 11, 18. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten hörten davon und suchten nach einer Möglichkeit, ihn umzubringen. Und das wiederholt sich dann noch mehrfach in den Passionserzählungen. Also das haben wir ja auch bei Josephus schon gesehen. Er spricht von den Vornehmen der Juden, die den Prozess gegen Jesus angestrengt haben. Also es war nicht das Judentum insgesamt, das Jesus bei Pilatus angeklagt hatte, sondern es waren diese führenden Kreise um den hohen Priester herum. Und sie haben offenbar Pilatus davon überzeugen können, dass Jesus politische Ansprüche hat. Und deshalb ist Jesus als König der Juden, nicht, also als jemand mit politischen Ansprüchen, hingerichtet worden. Das war ein Grund für die Todesstrafe, nicht, wenn jemand sich gegen die Römer auflehnte, politisch dagegen agieren wollte. Das ist eine Verzeichnung der Verkündigung Jesu selbstverständlich, aber das, im Prozess Jesu ist das der Anklagepunkt gewesen, dessen wegen Jesus hingerichtet wurde. Gut, vielleicht zum Schluss noch etwas zur Wirkungsgeschichte. Wie gehen dann die Legenden weiter, was über Pontius Pilatus erzählt wird? Es gibt zahlreiche Legenden. Das ist auch nicht verwunderlich, denn über das Leben des Pilatus ist nicht sehr viel bekannt. Da bleibt viel Raum für Fantasie. Es gibt Pilatus-Akten, es gibt Briefe des Pilatus an Tiberius und umgekehrt. Es gibt einen Bericht über das Martyrium des Pilatus und so weiter. Das sind alles fromme Legenden, die keinen historischen Anhalt mehr haben. Und es zeigen sich in diesen späteren Legenden der späteren Jahrhunderte zwei widersprüchliche Tendenzen. In einer Linie der Erzählungen wird Pilatus immer negativer dargestellt. Nicht? Er wird also immer skrupelloser gezeichnet, ein brutaler Machtmensch. Und er endet schließlich als Selbstmörder. Nachzulesen auch in der Kirchengeschichte des Eusebius. Es gibt aber auch eine andere Linie, da wird Pilatus Jesus freundlich dargestellt. Pilatus bezeugt die Unschuld Jesu und dessen Auferstehung sogar. Er erleidet das Martyrium und in der koptischen Kirche wird er sogar am 19. Juni als Heiliger verehrt. Also diese beiden extremen Bilder des Pilatus werden dann nachher entwickelt. Aber das ist die fromme Fantasie, die dann etwas weiterentwickelt. Das ist historisch jetzt weder die eine Linie noch die andere zu verifizieren. Es gibt ja natürlich noch eine reiche Wirkung des Pilatus auch in der Kunst, nicht? Er wird oft dargestellt. Zum allerletzten Schluss jetzt noch eine Bemerkung zu Pontius Pilatus im Glaubensbekenntnis. Was ist der Sinn dieser Erwähnung? Es soll ganz offenbar die historische Verwurzelung des Todes Jesu damit hervorgehoben werden und betont werden, dass es ein wirklicher Tod in der Geschichte zu einer bestimmten Zeit gewesen ist. Es gibt nämlich später in der Kirche Irrlehrer, insbesondere die Gnostiker und andere Gruppen, die das christliche Bekenntnis zu einem Mythos umwandeln und ihm die geschichtliche Basis entziehen wollen. Ein Mythos hat keinen historischen Hintergrund. Die Götter, von denen in Mythen die Rede ist, in den griechischen Mythen, beispielsweise in den griechischen Sagen, die leiden nicht wirklich. Die werden zwar menschlich gezeichnet, von denen wird Menschliches erzählt, aber sie sind nicht wirklich im Fleisch richtige Menschen. Und gegen diese Tendenzen, nicht Christus auch so als einen Gott zu sehen, der gar nicht wirklich Mensch gewesen ist, betont die Kirche dann die Geschichtlichkeit Jesu, dass er wirklich Mensch geworden ist, dass er Fleisch geworden ist, wie es bei Johannes ja auch heißt, dass er wirklich gelitten hat, dass er wirklich gestorben und auferstanden ist, denn daran hängt ja unser Erlösungsglaube. Nicht? Wenn Christus nicht wirklich gestorben ist und auferstanden ist, dann sind wir auch nicht erlöst. Deshalb ist es das wichtig, so festzuhalten. Und dazu dient eben Pontius Pilatus. Man sagt also, zu der Zeit des Pontius Pilatus, in diesen 10 Jahren seiner Amtszeit, da ist Jesus hingerichtet worden am Kreuz. Er ist also wirklich gestorben, er hat in der Geschichte gelebt und auch wirklich den Tod erlitten. Es ist kein Mythos, an den wir glauben, sondern ein geschichtliches Geschehen. In der Geschichte hat sich Gott offenbart. Gut, dann danke ich Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören und wir haben noch etwas Zeit dann zum Gespräch.
Vielen herzlichen Dank, Professor Wehr, für Ihre Ausführungen. Im letzten Teil haben Sie uns noch einmal die biblischen Zeugnisse zu Pilatus nahegebracht, dessen Erwähnung besonders in den Passionserzählungen dort fällt auf, dass es eine deutlich mildere Beurteilung des Pilatus dort gibt, als in den außerbiblischen Zeugnissen. Gründe dafür liegen offensichtlich in einer doppelten Auseinandersetzung der frühen Gemeinden, nämlich zum einen mit dem Judentum, zum anderen mit dem römischen Reich. Und dann haben Sie zum Schluss noch einen Blick auf das Glaubensbekenntnis geworfen. Dort taucht er ja auf und dies deshalb, um klar und deutlich zu belegen, es handelt sich bei dieser Überlieferung von Jesus Christus um keinen Mythos, sondern um ein klares historisches Ereignis. Das heißt, das Glaubensbekenntnis sagt hier, dass der christliche Erlösungsglaube auf einem realen geschichtlichen Geschehen beruht. Vielen herzlichen Dank. Professor Wehr, wenn ich an den Schluss Ihres Referates anknüpfen darf, wenn die Schilderung der Evangelien doch etwas von dem Urteil der außerbiblischen Quellen abweicht, das heißt, Pilatus etwas milder gezeichnet wird, und muss man ja sagen, der historische, der kulturelle Raum ist doch recht überschaubar, hätte da nicht auch theoretisch zumindest die Gefahr bestanden, dass man sagt, wenn Leute das so von außerhalb das hören, dass sie sagen, naja gut, eure Schilderung entspricht jetzt nicht so ganz der Realität?
Ja, der Vorwurf könnte natürlich auch erhoben werden gegen die Darstellungen des Philo beispielsweise, der ja auch sehr stark übertreibt, oder auch des Josephus, der auch seine Absichten und Tendenzen in seine Geschichtsdarstellung hineinlegt. Es gibt keine ganz neutrale Geschichtsdarstellung. Und bei den Evangelien kommt hinzu, dass sie vielleicht nicht so ganz einen Gegensatz direkt bilden gegen das Pilatusbild, das wir sonst haben. Auch in den Evangelien haben wir diesen grausamen Pilatus, ja da in Lukas 13, der die Galiläer tötet. Und auch in den Passionserzählungen ist es vielleicht nicht so ein Gegensatz, es ist eine Akzentverschiebung. Es ist ja, die Initiative ging offenbar von jüdischen Autoritäten aus zur Hinrichtung Jesu, von also einer kleinen Gruppe. Und Pilatus ist dann von da aus motiviert worden, gegen Jesus vorzugehen. Insofern ist es nicht so ganz falsch, wenn man sagt, dass also eigentlich die Initiative anderswo lag. Nur wird das in den Evangelien noch dahin verstärkt, dass Pilatus also gegen seine Überzeugung gehandelt hat. Und das ist wahrscheinlich dann doch eine Übertreibung, die dazu dient, die Christen zu schützen. Das ist dann nicht, das heißt, wir, sogar der römische Statthalter war von der Unschuld Jesu überzeugt. Die Evangelien sind natürlich auch an Christen gerichtet, nicht an Heiden außerhalb der Gemeinde, die werden nur in Ausnahmefällen das gelesen haben. Ist also vor allem auch eine Argumentationshilfe dann für Christen selbst, dass sie dann auch ihren Glauben verteidigen können.
Vielen Dank. Herr Müller aus München hat uns erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Schönen Abend noch. Herr Professor Wehr, Sie haben da einige Male die Formulierung gebraucht, Pilatus hätte Jesus zum Tode verurteilt. Das kommt mir von den Tieren nicht mehr so. Ja. Matthäus 25, Markus FG, Johannes lesen. Ja. Auch spätere Worte, dann werden Sie feststellen, dass über ein halbes Dutzend Mal Pilatus versucht hat, ihn loszugeben.
Danke, Herr Müller. Professor Wehr, wenn Sie darauf kurz eingehen.
Da würde ich noch Folgendes sagen. Was Herr Müller gerade angeführt hat, widerspricht meiner These nicht. Also es heißt dann weiter bei Johannes nach und in den Evangelien, dass sich Pilatus auf den Richterstuhl setzt und dann eben das Urteil spricht. Also er tritt auf in der Funktion des Richters. Das gehörte mit zu den Aufgaben des Statthalters. Und die Aussage, dass die Macht ihm von Gott gegeben wurde, ist natürlich eine Deutung dieser Macht, die Pilatus hat. Aber es bestätigt, dass er eben diese Macht hat, Jesus hinzurichten. Sie sind von Gott gegeben worden, das ist die christliche Deutung. Aber das Faktum, dass er Jesus verurteilt, ist gegeben.
Vielen herzlichen Dank. Wir sind leider schon am Ende unserer Zeit angelangt. Es war heute ein historisches Thema. Wir sind durch viele historische Quellen und Daten gegangen. Dennoch, wir befinden uns im Moment in einer sehr wichtigen, auch für uns alle wesentlichen liturgischen Zeit. Und wenn wir Sie zum Abschluss dieser Sendung dann auch um Ihren priesterlichen Segen bitten dürften.
Ja, gerne. Ich werde dazu den aaronitischen Segen, der davon handelt, dass Gott uns sein Angesicht zuwendet. Und das hat er in Jesus Christus getan und das wird sichtbar dann auch jetzt in den Kar- und Ostertagen. Der Herr segne und behüte euch, er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Noch einmal vielen herzlichen Dank, Professor Wehr, dass Sie heute bei uns zu Gast waren in der Credo-Sendung. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank, dass Sie hier heute bei Radio Horeb mit dabei waren. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich gern eine CD bei unserem CD-Dienst bestellen. Wählen Sie einfach die deutsche Telefonnummer 0700 7525 7520 oder schreiben Sie eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org und natürlich finden Sie auch diese Sendung auf unserer Homepage www.horeb.org als Podcast-Angebot vor. Ihnen noch viel Freude bei unserem weiteren Programm. Einen gesegneten Abend, Ihr Gregor Dornis.